Science Goes Podcast. Ideen und Tipps für alle, die über Wissenschaft podcasten. Mit Christiane Zwick. Podcast als Prüfungsleistung. Das klingt im Hochschulzusammenhang immer noch, sagen wir, ungewöhnlich. Ich hatte ja schon das Vergnügen, Psychologiestudierende in einem Semester zum Podcast zu bringen. Dazu gibt es auch schon eine Folge bei Science Goes Podcast. Die hat sich vor allem mit der Anleitung eines Studierenden-Podcasts beschäftigt. Da mich Lehrende aber oft fragen, wo ein Podcast in der Prüfungsordnung angesiedelt werden kann, beschäftigen wir uns heute genau damit. Eingeladen habe ich dazu Diplompädagogin Angela Sommer vom Hamburger Zentrum für universitäres Lehren und Lernen und Germe Zimmermann, Professor für soziale Arbeit und Mitglied des Akademischen Senats an der CVJM-Hochschule in Kassel. Beide sind Herausgeber des Bandes Kompetent Prüfungen gestalten im UTB-Verlag. Der hat bereits seine zweite Auflage und stellt 60 Prüfungsformate vor, darunter Podcast als Prüfungsleistung. Willkommen, liebe Angela Sommer.
Hallo.
Lieber Germut Zimmermann, warum braucht es überhaupt neue Prüfungsformate?
Zunächst einmal würde ich sagen, braucht es neue Prüfungsformate, weil sich die Lehre ganz wesentlich verändert hat in den letzten Jahren. Hochschullehre ist methodisch vielfältiger geworden. Und immer mehr Lehrende legen großen Wert darauf, dass die Studierenden nicht nur Wissen aufnehmen und reproduzieren, sondern dass sie sich Wissen aneignen, dass sie selber aktiv werden.
Ich glaube erstmal, Prüfungsformate sind veränderungsbedürftig. Ja, wir sind in der Vergangenheit häufig unterwegs gewesen mit einer Hausarbeit, vielleicht irgendwie einer Klausur, manchmal mit der mündlichen Prüfung oder dem Referat. Aber es gibt ja noch eine viel größere Vielfalt an Prüfungsformaten und auch Lehrformaten, die dann in der Hochschullehre zum Einsatz kommen.
Und das Studium hat sich wesentlich verändert. Seit etwa 20 Jahren haben wir ja den Übergang auf Bachelor- und Masterstudium in den meisten Studiengängen. Und mit dieser Modularisierung hat sich auch das Prüfungswesen ganz wesentlich verändert. Es gibt nicht mehr diese zwei, drei großen Prüfungen am Ende eines Studiums, sondern das Studium ist gegliedert in Module und jedes Modul wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Also es gibt mehrere kleinere Prüfungen im Laufe des Studiums, um auch die große Last vom Ende des Studiums wegzunehmen. Es gibt mehrere kleinere Prüfungen und da braucht es natürlich eine Methodenvarianz. Verschiedene Prüfungsformate, die sich auch an dem orientieren, was die Studierenden in diesem Studienabschnitt, in dem Modul gemacht haben. Und ein dritter Grund liegt natürlich auch in den technischen Weiterentwicklungen, mit denen wir es ja allen Ortes zu tun haben. Es ist heute selbstverständlich, dass in der Lehre Videos eingesetzt werden, Podcasts eingesetzt werden, elektronische Lernplattformen genutzt werden.
Und wir haben uns in diesem kleinen Buch gefragt, kann man daraus nicht auch Prüfungsformate entwickeln, die dabei helfen, dass man kompetenzorientiert prüft. Also das heißt, dass die Studierenden zeigen können, was sie gelernt haben und nicht nur einfach irgendwie Wissen abgefragt wird.
Wie kam es zu dem Buch Kompetent Prüfung gestalten?
Wir kennen uns, Germut Zimmermann und auch die andere Herausgeberin Julia Gerig. Wir kennen uns tatsächlich aus einem hochschuldidaktischen Masterstudiengang, dem Master of Higher Education hier in Hamburg. Da war ich die Seminarleiterin und die beiden haben bei mir studiert. Und ich habe ein Seminar geleitet, dreitägig, zum Thema Prüfen, was und wie. Da haben wir eben nicht nur Rechtsfragen des Prüfens besprochen, sondern auch didaktische Gestaltung. Und alle Teilnehmenden sollten das, was sie da gehört hatten, auf ihre eigene Lehre transferieren, auf ihre eigene Prüfung und eine Prüfung beschreiben. Da sind so spannende Hausarbeiten entstanden, dass ich wohl mal so im Nebensatz gesagt haben muss, das müssten wir eigentlich zwischen zwei Buchdeckel pressen. Monate später standen Julia Gerig und Germut Zimmermann bei mir und sagten, wollen wir zusammen ein Buch machen.
Haben Sie über die verschiedenen Prüfungsformate diskutiert? Also sprich, gab es ein Pro und vielleicht auch ein Contra zum Podcast als Prüfungsformat?
Ja, wir haben jeden einzelnen Beitrag diskutiert. Wir haben Hinweise bekommen von Menschen, die gesagt haben, ich habe hier ein spannendes Prüfungsformat ausprobiert. Könnte das Platz haben bei euch im Buch? Und wir haben manche aussortiert und andere gezielt auch angefragt und gesagt, das könnte doch, das bringst du in der Lehre doch ein. Könnte das nicht auch ein Prüfungsformat sein? Möchtest du das nicht mal durchdenken?
Wir wollten Podcasts unbedingt drin haben. Wir wissen aus vielen Hochschulen, dass Podcasts in der Lehre eingesetzt werden von Lehrenden, dass sie selber Podcasts produzieren oder dass sie ihre Studierenden bitten, Podcasts zu produzieren. Aber die Idee, die als Prüfungsformate einzusetzen, ist, soweit wir wissen, noch gar nicht so verbreitet. Und vielleicht kann das Buch dazu ja auch einen kleinen Beitrag leisten, auch hier eine Anregung zu geben. Machen Sie es, es ist rechtssicher, wenn die Ordnung entsprechend formuliert ist und es ist didaktisch wirklich sinnvoll.
Und gleichzeitig haben wir festgestellt, Podcasts ist etwas, was auch gut in Gruppenprüfungen durchgeführt werden kann, also nicht nur als Einzelprüfung, und wo diese Soft Skills letztlich trainiert werden, also die Sozialkompetenzen, zu sagen, ich muss mit anderen zusammenarbeiten und vielleicht bringt die eine eher ihre Kompetenz etwas darstellen zu können mit ein und die andere Person das technische Know-how, das Ganze abzumischen und zu schneiden. Und das waren für uns so ein paar Punkte, die wir mitdiskutiert haben.
Wie ist denn der Podcast reingekommen ins Buch? Also sprich, als Prüfungsformat ist es ja noch nicht so üblich. Wie kam's?
Ich würde sagen, wir haben nach Formaten gesucht, die neuartig sind, die es bisher auch noch nicht in der Bandbreite in jeder Hochschule und Universität gibt. Und das trifft auf Audio-Podcasts oder Podcasts insgesamt zu. Wir wollten gezielt Formate haben, die diese Spezifika oder diese Dimensionen von schriftlich, mündlich, praktisch mit abdecken. Ein Podcast ist etwas, das kann ich rein theoretisch schriftlich durchführen. Ich kann auch einfach eins aufnehmen. Ich kann es aber auch tatsächlich praktisch umsetzen und veröffentlichen und in die Kommunikation gehen. Das heißt, diese drei Dimensionen sind hiermit abgedeckt. Von daher war es ein sehr vielfältiges Format, mit dem wir da agiert haben. Wir haben den Eindruck gehabt, dass Podcasts relativ flexibel angepasst werden können an die spezifischen Studiengänge und auch an die Inhalte. Ja, kann ja sein, dass ich zum Beispiel ein Podcast-Format mache, in dem ich ein wissenschaftliches Paper rezensiere und alleine einspreche. Ja, und bei der nächsten Veranstaltung ist es, dass es ein Interview ist. Ja, so wie wir beide das gerade machen. Und bei dem nächsten Podcast ist es eine Dokumentation über ein Thema, was ich in der Gruppe erarbeitet habe. Und ich glaube auch im Blick auf die Kompetenzen zu sagen, ja, Menschen in dem 21. Jahrhundert sind in einem digitalen Zeitalter, die müssen mit diesen Systemen umgehen können.
Und ein Podcast ist ja ein Produkt, also dass am Ende etwas Fertiges da steht.
Welche Kriterien hat Podcast zu erfüllen, um Prüfungsformat zu werden?
Zunächst mal muss er in die Prüfungsordnung passen. Das ist gar nicht so trivial. Viele Prüfungsordnungen enthalten weitreichende Formulierungen, die hier hilfreich sind. Also bei der Frage, welche Prüfungsformate sind überhaupt zulässig, ist es günstig, wenn da sowas steht wie mündlich, schriftlich und sonstige praktische. Denn darunter lässt sich unter sonstige praktische oder unter sonstige Produkte lässt sich ja ein Podcast subsumieren.
Also das ist auf der Ebene der Studien- und Prüfungsordnung meistens sehr abstrakt geregelt. Da wird man den Begriff Podcast so nicht finden. Dann gibt es aber zu den einzelnen Studiengängen nochmal, manchen Hochschulen heißt es fachspezifische Bestimmung oder Prüfungsordnung für den Studiengang XY, für den Bachelor Erziehungswissenschaft, für den Master in Theologie oder was auch immer. Und da sind dann ganz konkret auch nochmal Prüfungsformate aufgeschrieben. Und meine Erfahrung zeigt, dass sich Podcasts häufig, und das ist aber auch zu prüfen, unter mündlichen Prüfungsformaten einsortieren lassen, teilweise unter digitalen Prüfungsformaten und dass da eine Gestaltungsmöglichkeit ist. Also zum Beispiel in einem unserer Modulhandbücher heißt es, es ist nicht festgelegt, wie die Prüfungsform ist, sondern ich als lehrende Person muss den Studierenden vor Lehrbeginn transparent machen, was wird hier inhaltlich gelehrt und wie wird das Ganze abgeprüft? Ist das eine schriftliche Hausarbeit oder ist das beispielsweise ein Referat oder werden wir hier ein mündliches Prüfungsformat mit einem schriftlichen Bericht kombinieren, das in diesem Fall ein Podcast sein wird? mit einem schriftlichen Reflexionsbericht. Und das muss ich den Studierenden transparent machen. Also wenn man eine sehr weite Begrifflichkeit hat, lässt sich Podcast sehr wohl dort unterbringen.
Und dann fallen mir auch noch die anderen Prüfungsformate ein, was ja noch ein bisschen offener klingt. Und
genau, also es gibt manche Hochschulen und Universitäten, die bezeichnen das als alternative Prüfungsformate, unter denen eine Vielfalt von Prüfungsformaten subsumiert werden kann. Das ist dann meistens eine Hochschulverwaltung oder ein Prüfungsamt oder eine Studien- und Prüfungskommission gewesen, die sagt, wir wollen hier Freiheit von Forschung und Lehre und Prüfung gewährleisten und legen es in die Hand der Prüfenden, hier ein Format zu entwickeln oder zu nutzen, das kompetenzorientiert zu dem passt, was in dem Modul vermittelt werden soll und eine entsprechende Prüfungsformat dazu auswählt. Hat nicht jede Universität und Hochschule, viele haben es, darunter lässt sich einiges subsumieren.
Jeder Studiengang ist ja modularisiert und in jedem Modul ist festgelegt, welches Prüfungsformat am Ende zu stehen hat. Der Gedanke ist ja auch, dass in mehreren Modulen nicht immer das gleiche Prüfungsformat eingesetzt wird, sondern dass die Studierenden im Laufe ihres Studiums verschiedenen Formaten begegnen und zeigen können, dass sie verschiedene Kompetenzen erworben haben.
Was uns vielleicht so ein bisschen positiv in die Karten spielt und die Karten neu gemischt hat sozusagen in den letzten Jahren, sind, dass sich äußere Rahmenbedingungen verändert haben. Ja, also durch die Covid-19-Pandemie waren plötzlich alle dazu gezwungen, dass es digitale E-Prüfungen geben muss. Ja, und dann wurden Take-Home-Exams oder die 24-Stunden-Hausarbeit oder Open-Book-Klausuren oder Ähnliches entwickelt. Und manche Hochschule ist da hinübergegangen, eine zusätzliche Prüfungsordnung zu entwickeln für digital gestützte Prüfungsformate. Und da würde ich, glaube ich, als lehrende Person gucken, hat meine Hochschule oder Universität sowas entwickelt in dieser Covid-19-Pandemie-Zeit? Und ist das vielleicht so ein völlig legales Einfallstor, möchte ich sagen, indem ich Podcasts dann auch als Prüfungsformat zur Anwendung bringen kann. Also das war nochmal so eine Perspektive und ich glaube, uns steht das in gewisser Weise auch nochmals bevor, wenn man jetzt die aktuellen Diskussionen um künstliche Intelligenz und Ähnliches betrachtet. Da werden viele Hochschulen auch nochmal an die Prüfungsordnung herangehen müssen und vielleicht ist das ja dann auch die Möglichkeit, wo ich dezidiert Podcasts nochmal mit aufnehmen kann. Und die mit reinbringen kann.
Wen rufe ich da an?
Bei uns ist es beispielsweise so, dass wenn jetzt eine Lehrperson käme und sagt, ich möchte ein neues Prüfungsformat zum Einsatz bringen, was die aktuelle Studien- und Prüfungsordnung noch nicht ermöglicht, dann muss mit diesem Prüfungsausschussvorsitzenden gesprochen werden und muss geguckt werden, ob man eine Ausnahmegenehmigung machen kann, ein Pilotprojekt beispielsweise machen kann, in dem dieses neue Prüfungsformat erstmalig ausprobiert wird, das dann idealerweise auch evaluiert wird, also die Studierenden ihr Feedback geben und ich dann auf Antrag in dieser Studien- und Prüfungskommission oder in dem Prüfungsausschuss dieses Format mit aufnehmen kann, dass es in die, ja, entweder in die Prüfungsordnung mit reinkommt, das wäre das dicke Brett, also für die gesamte Hochschule oder Universität, oder zumindest in meinen Studiengang, indem ich das für angemessen erachte, dass dieses Prüfungsformat vorkommt.
Kompetenzentwicklung spielt ja, wie ich das wahrnehme, eine immer größere Rolle in der Lehre. Was lässt sich denn da mit Podcast erreichen?
Podcasts sind nach meiner Einschätzung ein Produkt, bei dem man viele Kompetenzen braucht oder auch mit dem man zeigen kann, dass man viele Kompetenzen erworben hat, dass man in der Lage ist, sich einen Inhalt zu erschließen und den aufzubereiten. Also zu recherchieren und daraus einen verständlichen Text zu machen. Dass man entweder alleine oder mit anderen zusammen ein Konzept entwickelt, wie so ein Text überhaupt aufbereitet und dargebracht wird. Dass man sich Gedanken darüber macht, wer ist denn die Zielgruppe für diesen Podcast? Es hat ganz viel von der Projektarbeit, finde ich. Dass man also in der Lage ist, bis zu einem definierenden Zeitpunkt das Produkt auch fertig zu haben. Und neben den inhaltlichen und organisatorischen Kompetenzen kommt natürlich auch der Umgang mit Technik hinzu. Ja, Technik auszuprobieren, Aufnahmen zu bearbeiten.
Technische Dinge sind ja fachlich uninteressant. Und wenn Sie jetzt diese Sachen schon mal in den Raum gestellt haben, was sind denn die Kriterien, ob dies wirklich ankommt?
Ich würde vermutlich sogar ein bisschen widersprechen und würde sagen, technische Voraussetzung oder Anwendung ist gerade in einem digitalisierten Zeitalter total wichtig. Ja, also nicht alle Studierenden hatten vor 10, 20 Jahren die Möglichkeit, Podcasts gut aufnehmen zu können. Ja, und das ist mittlerweile total einfach, weil ich einfach mein Smartphone anstelle und darauf Sprachmemos aufzeichnen kann. Und die Tonqualität ist wunderbar. Aber ich glaube, dass zukünftig fast durchweg durch alle Studiengänge, die es gibt, Menschen natürlich auch technische und mediale Kompetenzen brauchen. Von daher würde ich das jetzt erstmal nicht in Abrede stellen, sondern auch ganz bewusst zu einem Teil der Bewertungskriterien machen. Wir haben in unserem kleinen Beitrag, den wir erstellt haben, mal ein Beispiel gemacht für eine Bewertungsmatrix, die man anwenden könnte oder die als Grundlage dienen könnte, mit der dann Studierende auch in eine Prüfungssituation gehen könnte. Also das eine ist tatsächlich zu schauen, wie sind beispielsweise die Inhalte gestaltet? Also ist das aus fachlicher Sicht tatsächlich korrekt, was dort vermittelt wird? Oder hat jemand einen wunderbaren Text eingesprochen, der aber inhaltlich völlig falsch ist? Das wäre natürlich eine Perspektive, also der Inhalt. Das zweite ist die Frage der Performance. Also wie wird mit Sprache gearbeitet? Wie wird rhetorisch etwas aufgebaut? Ist das möglicherweise ein Interview, so wie wir beide es jetzt gestalten? Und wie sind die Redeanteile? Lässt man sich aussprechen oder wird da vehement, heftig und kritisch diskutiert? Sind das kurzweilige Dialoge, denen man auch gut folgen kann, wenn man nur auf der Tonspur nachher dieses Format hört? Und vielleicht noch die Einleitung. Die Einleitung ist, glaube ich, ja so der Türöffner. Also da die Möglichkeit zu haben, Menschen an die Hand zu nehmen, abzuholen. Der würde ich vielleicht auch noch ein Gewicht geben, zu sagen, ja, hier ist es gelungen, die Hörerinnen und Hörer zu erreichen.
Wissenschaftskommunikation wird ja auch immer wichtiger. Allerdings ist es denn eigentlich nur für bestimmte Fächer dann interessant, also für die Fächer, die auch Kommunikation zum Thema haben?
Nee, würde ich nicht sagen. Also erstmal haben wir festgestellt, wir haben in diesem Buch immer so drei unterschiedliche Dimensionen gehabt, wie Prüfungsformate zum Einsatz kommen. Entweder mündlich oder schriftlich oder praktisch. Und das Spannende bei Audio-Podcasts ist, sie können sehr wohl mündlich, schriftlich als auch praktisch zum Einsatz kommen. Und damit ist es ein sehr, sehr vielfältiges Prüfungsformat. Das ist das eine. Das zweite ist, sie haben gerade die Wissenschaftskommunikation angesprochen, also die Third Mission, den Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Gesellschaft. Und das ist eine Aufgabe, die ist losgelöst von spezifischen Studiengängen. Also sie kommen nicht nur in der Kommunikationswissenschaft oder in der Pädagogik, soziale Arbeit oder Ähnlichem vor, sondern das gilt ja genauso für naturwissenschaftliche Fächer. Von daher würde ich sagen, sind Podcasts total spannende Formate, die durch die Bank weg in allen Studiengängen zum Einsatz und in allen Disziplinen zum Einsatz kommen können. Und insofern würde ich das dezidiert loslösen von einzelnen Studiengängen, die vielleicht Kommunikation zum Thema haben.
Wenn man es tatsächlich flüssig und freigesprochen vorträgt, was man da zu sagen hat und was eben auch das fachliche Thema ist, dann ist das ja auch nochmal eine spezielle Form des Internalisierens, des Lernens. Also, dass man hier auch noch andere Effekte hat für die Podcastenden selbst. Das fällt mir dazu ein.
Ja, tatsächlich. Also wenn ich herausgefordert bin, mündlich Inhalte zu präsentieren und das vielleicht in einem Interviewstil zu gestalten und es gibt jetzt nicht das Skript, was ich ablese wie bei einem Teleprompter, dann muss ich mich sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und wissen, was ich sagen will und wie ich reagiere und dazu natürlich auch das Fachwissen mitbringen. Das heißt, ich muss mich intensiv mit den Texten und den Hintergründen auseinandergesetzt haben und mich intensiv mit den Inhalten auseinandergesetzt haben. Das ist definitiv so. Und dann kommt halt die zweite Perspektive dazu. Ich brauche Sprache, um das vermitteln zu können und rüberbringen zu können.
Haben wir jetzt schon die Abgrenzung gegen die mündliche Prüfung geschafft? Ist es das oder sehen Sie da noch mehr?
Die eine mündliche Prüfung gibt es ja nun auch nicht, sondern da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie mündliche Prüfungen gestaltet werden können. Das Referat ist eine mündliche Prüfung. Die klassische mündliche Prüfung, in der der Prüfende wild Fragen stellt, überspitzt gesagt. Es gibt Prüfungen, die finden anhand von Thesenpapieren und Ähnlichem statt. Ja, also insofern kann ein Audio-Podcast eben auch als mündliche Prüfung skizziert werden. Und der Vorteil wäre hier aus meiner Sicht, dass das eine tatsächlich im Vorfeld produziert werden kann und diese Drucksituation herausgenommen werden kann. Ich kann viel präziser arbeiten aufgrund des Zeitfaktors. Ich kann mich korrigieren, das haben wir gerade besprochen. Und in der mündlichen Situation gibt es ja zum Teil auch Studierende, die damit überfordert sind. Ja, also die vielleicht Sorge vor Prüfungen entwickelt haben in ihrem Leben und mit dieser Drucksituation, die es faktisch ist, und auch mit einer Machtsituation, die es faktisch ist, noch nicht gut zurechtkommen. Ja, und da kann möglicherweise ein Podcast auch eine Hilfestellung sein, zukünftig entspannter in mündliche Prüfungen gehen zu können, weil ich das an anderer Stelle kommunikativ eingeübt habe. Von daher würde ich sagen, man kann es erstmal auch als mündliche Prüfungsform klassifizieren, aber auch davon abgrenzen, wenn man sagt, das eine ist eben die klassische Prüfung, wir haben das Zeitfenster und es gibt das Frage-Antwort-Schema oder das Gespräch, was sich im Idealfall entwickelt.
Da bildet sich ja auch so der Unterschied zur mündlichen Prüfung deutlich ab. Können Sie das noch ein bisschen schärfen im Vergleich jetzt zur mündlichen Prüfung? Was macht der Podcast anders?
Nichts gegen mündliche Prüfungen. Aber in der mündlichen Prüfung werden andere Kompetenzen geprüft, nämlich wie sie in der Lage sind, jetzt und in diesem Augenblick Wissen abzurufen oder Gedanken zu diskutieren. Und im Podcast haben sie die Vorbereitung. Und das finde ich einen ganz wesentlichen Unterschied.
Mit Podcast als Prüfungsleistung kann man quasi Probe handeln, es einmal ausprobieren, alles Wissen aufbieten, präsentieren und dann, wenn es aber doch nicht so hingehauen hat, es eben nochmal machen und hat einfach eine zweite Chance.
Ja, also es gibt ja Studierende, die tendenziell eher gute schriftliche Leistungen abliefern können und vielleicht in der mündlichen Präsentation ihre Herausforderungen haben. Für die könnte dieses Podcast-Format als Prüfungsformat eine gute Zwischenlösung sein. Also einerseits ein schriftliches Konzept einzureichen und da die Stärken auszuspielen, die man im geschriebenen Text hat, und andererseits sich auszuprobieren und weiterzuentwickeln in der gesprochenen Sprache.
Unbedingt. Das finde ich ganz wichtig. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Podcast sehe ich auch als Ersatz für noch andere Prüfungsleistungen. Also etwa, wenn Studierende große Schwierigkeiten damit haben, schriftliche Texte zu verfassen, längere Texte zu verfassen. Jetzt sprechen wir nicht über ein bisschen Aufregung und Prüfungsangst, sondern jetzt sprechen wir über körperliche und auch psychische Einschränkungen. Also Studierende, die den sogenannten Nachteilsausgleich brauchen. Und es wird zunehmend darüber diskutiert, ob Produkte wie etwa Podcasts nicht sogar auch schriftliche Ausarbeitung bis hin zu Bachelorarbeiten ersetzen können. Denn es werden ja ähnliche Kompetenzen gezeigt, sich etwas erschließen, es darbieten, aber eben nicht aufschreiben, sondern es als Podcast produzieren.
Ja, was ich wahrnehme, ist, dass mit der Vielfalt der Prüfungsformate nicht nur an den Kompetenzen gearbeitet wird, sondern eben auch, dass sich da gesellschaftliche Entwicklungen abbilden und auch natürlich hochschulinterne, universitäre Entwicklungen. Und die würde ich jetzt gerne nochmal betrachten. Also was verändert sich hier, was sich auch in den Prüfungsformaten niederschlägt, zum Beispiel im Prüfungsformat Podcast?
Eine wichtige Veränderung sehe ich darin, dass Prüfungsprodukte nicht im Regal stehen und verstauben. Und Prüfer haben sie gelesen und dann geraten sie hinter Verschluss. Ein Podcast zum Beispiel lässt sich wunderbar weiter nutzen. Nach Rückmeldung durch die Prüfenden können die Studierenden den Podcast ja nochmal überarbeiten und anderen zur Verfügung stellen. mit Studierenden oder Schülerinnen und Schülern, die sich mal kundig machen wollen, was kommt in der Uni auf mich zu?
Versuch macht klug, heißt es ja. Von daher ausprobieren und gucken, ob es passt und wie das Feedback der Studierenden an der Stelle ist.
Das war's für heute. Danke, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es waren ein paar Tipps und Inspirationen für deinen Wissenschaftspodcast dabei. Links zu den Themen der Folge findest du in den Shownotes. Neue Folgen von Science Goes Podcast gibt es einmal im Monat. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Episode verpasst. Und lass gerne Sterne regnen. Du weißt ja, wie wichtig das für Podcasts ist. Hast du Fragen, Feedback oder einen Themenvorschlag? Pack ihn in eine Mail. Die Mailadresse ist podcast@christiane-zwick.de. Bis nächstes Mal bei Science Goes Podcast.